SRF 1.
SRF 1.
Das ist noch grosszügig. Das ist Schnabelweit, die Mundartsendung von Radio SRF 1. Und da gehen wir heute nicht ins Tessin runter, sondern ins Wallis. Genauer zum Rolf Herrmann. Er ist Bühnenkünstler und Autor und erzählt Geschichten wie die hier.
Internet ade. Im nächsten Jahr wird alles besser, hat der Besitzer von der Matterhorn-Zeitung, der Edi Bayard, an einer Jahresversammlung von 2008 verkündet. Er sei nämlich der feste Überzeugung, das Internet werde die kommenden 12 Monate nicht überstehen.
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, ist man da versucht zu sagen. Die Geschichten von Rolf Herrmann, die nehmen häufig recht abstrusen Verlauf. Beim Zuhören, da kommt es nicht selten vor, dass man schmunzeln oder lachen muss. Und das Beste ist, jetzt kann man die Texte auch selber nachlesen. Über 50 Kurzgeschichten und Gedichte von Rolf Herrmann sind zum ersten Mal in einem Buch abgedruckt, namens «Das Leben ist ein Steilhang». Was der Titel bedeutet und was das Buch genau ausmacht, das hören wir in ein paar Minuten. Zuerst aber Musik aus dem Wallis. Zina, warte aufs Glück. Die Redaktion von der Schnabelweit, André Perler, am Mikrofon der Stefan Singenthaler.
Ich habe gewartet, wochenlang, lüge an die leere Wand mit dem Schlüssel in der Hand. Was du sagst, komm mit mir raus, mal in die Lippen dunkelrot und dann hocke ich wieder an. Jeden Tag frag ich mich, was ich will und bleib einfach still. Verstehst du das? Ja, es kommt der Tag, es kommt die Zeit, es kommt der richtige Augenblick. Ich warte hier, warte auf das Glück. Aufs Mal ist da und klopfe da an meine Port und ich bin nicht da. Drum bleibe ich hier. Es findet dich nur, wenn du dich nicht bewegst. So ist das Glück. Ich warte jeden Tag auf das Gefühl, das wild und laut plötzlich in mein Leben kommt. Irgendes Wend zieht mit mir ein, lädt sich lachen neben mir. Ich wage nichts und warte ab. Wie wäre es, wenn ich leichtsinniger wäre? Dann würde ich neben dir der Sonne sehen. Und genau in dem Moment kommt das Glück vorbei. Es ging einfach weiter, weil ich nicht da war. Es kommt der Tag, es kommt die Zeit, es kommt der richtige Augenblick. Ich warte hier, warte auf das Glück. Oft mal ist da und klopfe da an meine Port und ich bin nicht da. Liebe gibt's nur im Roman,
Walliser Deutsch kennt man vielleicht aus den Ferien in den Walliser Bergen. Walliser Deutsch kennt man vielleicht jetzt auch wie gehört von der Sina oder vom Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber. Als Literatursprache, da ist der Walliser Dialekt hingegen relativ unbekannt. Das wollen wir heute in der Schnabelweide auf SRF 1 ändern mit einer Riesenladung Walliser Deutsch. Wir stellen euch das neue Buch von Rolf Herrmann vor, «Das Leben ist ein Steilhang». In diesem Buch das sind über 50 Bühnentexte und Gedichte von Rolf Herrmann versammelt. Darunter lustige und schräge Kurzgeschichten, aber auch Liebesgedichte, die tönen, als kämen sie aus der Zeit des Dadaismus. Unser Mundartredakteur André Perler hat mit dem Rolf Herrmann geredet über sein neues Buch und natürlich auch über das Walliser Deutsch.
Rolf Herrmann, «Das Leben ist ein Steilhang», lautet der Titel von eurem Buch. Gibt es den steil Nitze oder steil Opse, das Leben?
Ja, mir kommt vor, jetzt bin ich 40, bald 44 schon. Und allmählich habe ich das Gefühl, es geht uns ein bisschen Nitsche. Bis jetzt habe ich das Gefühl, es ist immer ein bisschen Obst gegangen, aber allmählich geht es ein bisschen Nitsche. Und wenn man oben noch draufsteht, kann man zurückschauen. Und ich schaue, kommt mir vor, seitdem ich wirklich 40 bin, regelmässig immer wieder zurück, also viel mehr als vorher.
Wir hören zum Einstieg drei ganz kurze Geschichten aus «Das Leben ist ein Steilhang» aus dem Kapitel «Reisegütschi».
Meisterschütz. Mein Onkel, der Wilfried, ist mit Leib und Seele Mitglied vom Schützenverein Muckoklepfer. Immer wenn ein Schützenfest angestanden ist, hat er mit dem Lieb Gott gemerkt. Der Wilfried hat versprochen, am nächsten Wochenende in die Kirche zu gehen, wenn man der Lieb Gott helfen, mindestens 95 Punkte zu schiessen. Und tatsächlich hat der Wilfried am letzten Kantonalo schon 90 Punkte zusammen gehabt, bevor er zum finalen Schuss hat angesetzt. Aber weil Wilfried genau in dem Moment ist sicher, dass am Wochenende drauf Ostern ist und die Messe also besonders lang geht, hat er sein Gewehr wieder gesichert und ist von da reinkommt, alle katholischen Viertage verfluchen. Ferienjob. Mein Grossvater, der Alois, ist ein Sommer lang zur Finanzierung von seinem Studium gearbeitet. Wenn er sich am ersten Arbeitstag um alte Kühe hier vorstellen hat er nur eins wissen, nämlich von wo das der Alois genau komme. Er käme von Oberems, hat der Alois geantwortet, und der alte Kühehirt, der von Unterems ist gekommen, hat zweimal leer geschlickt und gesagt, verdammt, han ich's doch gewusst, schon wieder ein Fremder. Todesangst. Mein Grosspapa, der Otmi, war ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und das bis zur Pension. Danach hat er nur noch die zwei Seiten mit den Todesanzeigen studiert, jedes Mal mit einer panischen Angst, seinen Namen könnte euch vorkommen. Schliesslich hat er sogar, um seinem eigenen Tod zu entgehen, die Zeitung abgestellt und ist den ganzen Tag sehr erleichtert den Teletext lesen.
Ja, die Geschichten aus dem Kapitel «Reisegütschi», die sind schräg und lustig. Man muss unwillkürlich schmunzeln, wenn man sie hört oder liest. Aber gleichzeitig geht es auch um ernste Sachen, wie zum Beispiel die Angst vor dem Tod. Ist das eine schwierige Gratwanderung, wenn quasi rechts und links eben ein Steilhang, ein Abhang ist, wo man drin könnte einkriegen als Autor?
Ja, ich überlege mir das zwischendurch gar nicht mal so, wie steil man da einbricken kann. Es sind vor allem so Geschichten, die ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Und danach immer das Gefühl hatte, ich wollte gerne mal darüber schreiben und euch gerne mal vorlesen. Und das, für mich hat irgendwie das Ernste und das Komische hat doch einen recht grossen Zusammenhang. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass meine Grossmütter, die für mich eine sehr wichtige Frau war, das geht weit bis in die Kindheit zurück, haben wir Silvester immer zusammen verbrungen. Und sie hat dann jedem Silvester, das war vielleicht 40-Jährige oder 44-Jährige, hat die immer gesagt, das ist jetzt aber das letzte Silvester, das nächste bin ich sicher nicht mehr da. Und das hat sie mindestens 50 Jahre immer so gesagt. Also es war irgendwie eine sehr grosse Komik immer da in diesem Silvester, mit dem Tod verbunden. Ja.
Also man kann durchaus so als schwieriges Thema humorvoll angehen.
Ja, ich habe das Gefühl, viele müssen genau die sogenannte schwierige Thema mit Humor angehen. Ja.
Ja, wie ernst meint ihr das mit euren lustigen Geschichten? Ist da mehr dahinter als nur zu lachen nach den Pointen?
Ja, das ist eine recht schwierige Frage. Es ist ja so, dass jeder recht unterschiedlich darauf wahrscheinlich reagiert. Und für mich ist schon im Zentrum mit den Texten, die vor allem im Reisegutschein enthalten sind, dass die Pointe schlussendlich immer vorhanden ist. Weil wenn man gemeinsam über etwas lachen kann, glaube ich, entsteht das mal eine Art Nähe miteinander, was es dann vielleicht ermöglicht, sonst vielleicht auch die Hoffnung, die ist mir aber nicht so bewusst, wenn ich schreibe, dass man miteinander auf eine andere Art viel reden kann.
Lassen wir ein weiteres Gedicht von euch, Rolf Hermann, und zwar das Katzugedicht.
Das Katzugedicht für Ernst Jandl. 1. Katz im Korbi, ich im Bett, ich schlafe, Katz schlaft, Bord geschlossen. Katz im Korbi, ich im Bett, ich träume, Katz träumt, Bord geschlossen. Katz im Korbi, ich im Bett, ich schlafe, Katz wach, Bord geschlossen. 2. Katz aus Korbi, ich im Bett, Katz miaut, ich wach, Bord geschlossen. Katz vor Bord, ich im Bett, Katz kratzt, ich, ach nein, Bord geschlossen. Katz vor Bord, ich aus Bett, ich, ach nein, Katz miaut, Bord offen. 3. Ich im Bett, Katz im Bett, Katz wach, ich schlafe, Bord geschlossen. Ich im Bett, Katz miaut, ich wach, Bord geschlossen. Katz im Bett, Katz miaut, ich aus Bett, Bord offen. 4. Katz im Bett, ich im Korbi, ich wach, Katz schlaft, Bord geschlossen. Ich im Korbi, Katz im Bett, Katz schlaft, ich, ach nein, Bord geschlossen. Katz im Bett, ich aus Korbi, ich, ach bitte, Katz schlaft, Bord geschlossen. 5. Katz im Bett, ich vor Bord, ich kratze, Katz schlaft, Bord geschlossen. Ich vor Bord, Katz im Bett, ich kratze, ich, ach nein, Bord geschlossen. Ich im Korbi, Katz im Bett, Katz schlaft, ich schlafe, Bord geschlossen.
Rolf Hermann, im Untertitel von dem Gedicht, von dem Katzugedicht, steht für Ernst Jandl, ist er ein Vorbild für euch?
Ein Vorbild weiss ich nicht. Ich habe auf alle Fälle immer wieder gelesen, sei das im Rahmen von einem Studium, das man gemacht hat, oder nachher darüber uns. Und ich habe seine Texte immer extrem gerne gehabt, weil die eine Welt für mich aufgetan haben, die ich vorhin in der Art und Weise nicht gekannt habe. Über Sprachspiele, über komische Elemente zu Aussagen gekommen, die ich super gefunden habe. Und die auch etwas immer subversives hatten, was mir auch viel bedeutet hat.
Und das Gedicht, das klingt ja sehr nach, auch nach dieser konkreten Poesie, nach dieser modernen Mundart, die in der Schweiz in den 60er, 70er Jahren aufgekommen ist, mit dem Ernst Eckemann und mit dem im Februar verstorbenen Kurt Marti. Wo ist da die Verbindung zu der heutigen Spoken-Word-Szene, die dir ja auch dazugehört?
Also die Verbindung, das ist wirklich, glaube ich, wie ein Linio, was sich einfach weitergezogen hat. Ohne Unterbruch in die heutige Spoken-Word-Szene. Ich kann mich daran erinnern, dass wir meinen ersten Verleger, der Jürg Speicher von Baro hier, mit dem ersten Treffen schon der Ernst Eckemann mal in die Hand getrichtet und gesagt, das ist sicher etwas, was dich interessieren. Und aus dem Wallis bin ich gekommen, hat er damals noch nicht so kennt, Musikst oder Ernst Eckemann. Und dann die Gedichte anlesen, und das hat also auf mich wirklich einen extrem grossen Eindruck gemacht. Ich habe das wunderbar gefunden, die grüne Kie, die da gras und habe ich wunderbar gefunden. Und habe dann auch von einem anderen Projekt über den Ernst Eckemann sogar ein oder zwei Texte, glaube ich, schreiben, wo ich euch die grasgrüne Kie nochmal habe, weil aufarbeiten zu einem Text, wo nachher Richtung Argentinien gegangen und wo irgendwie die Walliser Geschichte auch wieder gestrichen. Und ja, der Ernst Eckemann war eigentlich immer für mich ein wichtiger Mundart-Autor gewesen.
Mein Eindruck ist, dass das Walliserdeutsch besonders geeignet ist für die konkrete Poesie. Es ist ja aus meiner Sicht so lautmalerisch, so vokalreich. Teilt ihr die Einschätzung?
Ja, ich habe da gar nicht so eine Distanz dazu, merke ich, zu dem Walliserdeutsch. Das ist einfach die Sprache und wo ich damit bin aufgewachsen, wo ich angefangen habe, Witze zu erzählen, damals so im Wallis. Und es ist sicher auch der Klang, der eine wesentliche Rolle spielt, wie man den Klang kann verfremden kann, wenn man mit dem Klang kann spielen kann. Aber der Hans Degenmann hat irgendwie schon gezeigt, dass das wunderbar auf Berndeutsch geht. Der Kurt Marti genauso hat wunderbare Sachen auf Berndeutsch geschrieben. Und für mich ist nicht ganz klar, ja, ob da ein Dialekt sich mehr eignet als der andere. Ich habe das Gefühl, da würde sich jede Sprache dafür eignen.
Die meisten Geschichten in diesem Buch, die sind auch noch ins Hochdeutsche übersetzt. Kann man Walliserdeutsch überhaupt übersetzen? Nimmt das diesen Gedicht nicht den ganzen Reiz? Oder kann man Lyrik ohne Verluste einfach übersetzen?
Also die Übersetzungssache ist definitiv eine recht schwierige Geschichte. Für mich war es eigentlich vom Anfang an klar mit dem Buch, wenn ich das jetzt unspoken script mache. Das sind die Walliserdeutsch-Texte und das war eigentlich immer das Original. Alle sind sehr auf Walliserdeutsch entstanden. Da wollte eigentlich ein Grossteil, wenn nicht sogar alle, euch auf Hochdeutsch abgedruckt haben. Die Idee war wirklich die, wenn jemand das Buch liest, dann soll er auch die Möglichkeit haben, das Walliserdeutsche vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wenn er den Dialekt nicht kennt. Und wenn man die Kombination eigentlich hat, auf jeder Seite ist gerade gegenüber liegen und dann nachher die hochdeutsche Variante und umgekehrt, da kommt man, glaube ich, irgendwann auch in die Geschichte drin. Ich habe den Versuch ein paar Mal mit meiner Frau mal gemacht. Die ist aus Amerika. Ich also Walliserdeutsch in dem Sinne nicht, versteht aber ja den Dialekt. Und da hat der Harren da einmal eine Geschichte gegeben und hat das frei das lustig gefunden, das vorgelesen. Und das klingt verrückt, wirklich echt nach Walliserdeutsch. So wie es halt ich rede, nach dem Leiker-Dialekt. Und ich glaube, das Spiel funktioniert wirklich recht gut, wenn man zuerst Hochdeutsche lesen und danach ins Walliserdeutsche geht und da probiert, sich irgendwie zurechtzufinden.
Lassen wir doch nochmal zwei, drei Geschichten von euch. Es gibt da die Episode vom Collegium Sanctus Jubilate.
Am Collegium Sanctus Jubilate ist der Zeichnungslehrer mit dem Namen Albinus Antamato der viel bekannt gewesen, dass er euch ausserhalb vom Unterricht gern und viel schlaft. Und so ist niemand erstaunt, dass der Albinus Antamato einmal auf dem Weg in die Schule im Cis Alpino eingeschlafen und erst zu Venedig wieder erwachen ist. Was aber in seinem Kollegenkreis doch noch völlig zu reden gegeben hat, ist, dass er in Venedig noch ausgestiegen und da im nächsten Gebäude 4 Doppellektionen richten ist, einfach weil er gemeint hat, die Brigg stiege wieder einmal unter Wasser. Am Collegium Sanctus Jubilate hat der Rektor mit dem Namen Javier Zenklüsel seine 143 Lehrer immer mit viel Aufwand vorgewarnt, wenn der Staatsrat einen Besuch machen wollte. Wie von einem Wespenschwarm verfolgt, ist er durch die Gänge von seiner Schule gesackelt und hat überall Zettel im A3-Format verteilt, wo das Datum des Besuchs und das im ganzen Lehrerkollegium gefürchtet, gut wurde, Kanonenschnee drauf gestanden ist. Und so war niemand erstaunt, dass genau an dem Tag, wo der Staatsrat mit seiner ganzen Entourage aufgetaucht ist, kein Rektor und kein einziger Lehrer am Kollegium war, wohl aber ein 1000 fluchende Schüler, der gemeint hat, es seien schon wieder einen weiteren 4 Tage durch die Lappen gegangen. Am Collegium Sanctus Jubilate ist der Philosophielehrer mit dem Namen Petrus Pfaffo der lebend Beweis dafür gesehen, dass sich der See vom Labo nur im Weisswein offenbart. Und so war niemand erstaunt, dass der Petrus Pfaff am Tag nach dem Dorffest Salgisch so leidenschaftlich über die ideale Lebensführung referiert hat, dass seine Schüler nicht einmal gemerkt haben, dass da ein Lehrer immer noch sternhagelvoll und, abgesehen von ein paar schwarzen und glänzenden Lackschuhen, vor allem Fittl und Blutten vor ihnen steht.
Rolf Herrmann, die Sanctus Jubilate-Episode scheinen so wie euer Running Gag zu sein. Als paar davon hört man ja auch den Auftritten der Gebirgspoeten, also mit dem Matto Kämpfo und mit dem Achim Parter zusammen. Ziehen die Geschichten speziell gut von diesem Sanctus Jubilate?
Ja, das ist eigentlich so entstanden, dass ich wenn ich mit dem Matt und dem Achim zusammen war, immer so Geschichten erzählt habe, wie ich zum Teil erlebt habe und gehört habe, was so in Schulen möglich ist. Und dann hat der Matt mal gesagt, ja, schreib doch das einfach mal auf, das ist irgendwie noch gut, mach doch das einmal. Und dann habe ich die Geschichte einfach angefangen zu schreiben und dann nachher eine ganze Serie, glaube ich, 5 oder 6 für das Gebirgsbeter-Programm geschrieben und habe nachher aus Freude einfach weitergeschrieben, bis ich auf die Anzahl bekomme, weil jetzt 3 ist, ich glaube, jetzt sind es 14 oder 15, bin ich mir ganz sicher. Und so sind die allmählich entstanden. Es ist aber so, dass die Geschichten nicht nur zurückgehen auf vielleicht die eigene Schülererfahrung, die man als Schüler gemacht hat, sondern die man einfach sonst immer wieder in verschiedenen Schülern erlebt hat.
Ihr seid ja selber auch Lehrer. Ihr unterrichtet kreatives Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut zu Biel. Sind die Sanctus-Jubilate-Episoden auch ein bisschen Ausdruck von dieser typischen Lehrer-Selbstironie?
Also es gibt tatsächlich Geschichten, die während der Weiterbildung entstanden sind. Ich habe jahrelang an einer kaufmännischen Berufsschule in Brieg geschafft und danach auch jahrelang am Berufsbildungszentrum in Biel. Da habe ich jetzt aufgehört und mache anders Sieg. Und da hat es immer wieder so Momente gegeben, wo ich gefunden habe, das ist so absurd, was da zum Teil geleistet muss werden. Das würde ich eigentlich auch rausschreiben und habe dann nachher zum Teil sogar während der Weiterbildung auch verschrieben. Und so sind die Geschichten nach und nach entstanden.
Ich habe irgendwie auch noch das Gefühl, dass das Kollegium Sanctus Jubilate ein bisschen etwas zu tun mit dem Kollegium Spiritus Sanctus zu Brieg. Kann das sein?
Oh, das ist durchaus möglich. Ja, das ist durchaus möglich, dass da Sachen drin sind, die ich damals tatsächlich als Kollegianer auch erlebt habe. Zum Teil mit eigenen Lehrern und zum Teil natürlich mit Geschichten, die man gehört hat. Das ist aber so, dass ich hoffe, dass sich niemand drin wiedererkennt. Und wenn er sich wiedererkennt, ist das aber auch nicht schlimm.
Wie kommt eigentlich euer Arbeiten im Wallis wahrgenommen? Eher positiv oder negativ? Was bekommt ihr da für Rückmeldungen?
Also ich kann es einfach jetzt beurteilen, so von der Lesung, die ich im Wallis gemacht habe. Sei das ein Einzig oder ist das zusammen mit den Gebirgsgebieten? Und das ist eigentlich immer eine recht grosse Freude. Es gibt immer wieder die schönen Momente in dem Heimatdorf von mir in Albino, wo ja, das mal eigentlich ein riesen Fest ist, wenn dann Lesung ist. Und das Schönste ist mal gesehen, wir sind angekommen mit den Gebirgspeten. Nachher haben wir dem Veranstalter, dem lieben Mensch mit dem Namen Ernst Mathieu gesagt, ja, gell, wir haben jetzt 90 Minuten. Im 10:30 geht's los, im 12 sind wir dann fertig. Und der ist wirklich recht erstaunt angelegt und gesagt, nein, das ist viel zu lang, das ist viel zu lang. Es gibt dann noch ein langes Aperitif dazwischen. Und tatsächlich ist nachher das Aperitif fast länger gegangen als die Lesung. Und am Nachmittag ist es noch raclette gegeben, vom 12 bis im 4. Also die Lesung ist eigentlich von nur fast so nebenbei ist das passiert. Also ich habe das irgendwie super gefunden. Ja.
Und dass sich ein paar Walliser verarscht vorkommen ab diesen zum Teil ein bisschen bösen Geschichten, das ist noch nicht passiert.
Nein, im Gegenteil. Es war jetzt eigentlich immer so gewesen, dass die Leute wirklich recht grosse Freude hatten. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen darin wiedererkennt, kann das auch etwas sein, was einen sehr belustigen kann, natürlich. Und das ist immer so ein schöner Moment, glaube ich, wenn man Geschichte kehrt und sich zum Teil darin wiedererkennt. Aber wenn nachher alles in ein Lachen mündet, hat das doch etwas Entspannendes und hilft vielen irgendwas wie euch, vielleicht ist das auch irgendeine Hoffnung, sich mit Sachen einfach anders auseinanderzusetzen, vielleicht freier.
Mit Humor kann man gerade ernste Themen einfacher angehen, sagt der Walliser Autor Rolf Hermann. Das Gespräch geführt, da für die Schnabelweide setzt der André Perler. Kurzer Blick auf die Strassenverkehrsinfo SRF von 21.30 Uhr in Tessin auf der A2 Gotthard Richtung Chiasso zwischen dem Rastplatz der Dosierstelle Coldrerio und Chiasso Centro besteht Gefahr durch einen Unfall.
Gestanden, wunderschön und zart, habe ich nicht widerstehen. Das ist hart, haben wir es probieren, uns noch schwarz nicht noch weiss. Hat es mir selber teilt, das ist nicht fies. Er hat ja dann noch 19, weil 20 sind es mal gewesen. Einer mehr oder weniger, so schlimm kann das nicht sein. Eine Freundschaft haltet, das ist schon Momol. Teilen müssen sie, das ist allen wohl. So fein wie der erste war, muss auch der zweite sein. An diesen Köpfen, ja da, sind so schon drei, was ich habe verschlungen in meiner Gier. Beim vierten, fünften, sechsten Reiche, die sind nicht so tief. Dann hat mir einfach das gewisse Plagen vorbei, der inner Peace, das einem armen Künstler zu machen, das ist meins. Einem, der von Liebe lebt, von Musik und von Luft, dass jetzt bloggt die Gewisse bei dem Schokoduft. Die Zahl 13, die bringt Unglück, dir mein Söhne weg. Um 12 und Nummer 11, komm und zack. Jetzt sind wir bei der Hälfte, ich glaube, jetzt ist genug. Und kommen ist 10 Teile, die haben alle genug. Kapitalist sagt konsumieren, dann geht's der Wirtschaft gut. Der Rassist sagt nur Köpfe weg, mit viel Wut. Der Humanist sagt Schokokiss, sind ein Menschenrecht. Der Pessimist sagt mit oder ohne, geht's mir schlecht. Oh! Nur der Musiker sein. Er weiss aus Erfahrung, der Hunger geht vorbei. Es sollen nur Klangfarben, Beat und Melodie. Er kann Schachtel komponieren mit 20'000 Schokokisten.
«Nach, das Leben ist ein Steilhang» vom Rolf Herrmann stellen wir euch jetzt in der Schnabelweide auf SRF 1 gerade noch ein zweites Buch aus dem Wallis vor, geschrieben jetzt der Bernhard Walker, und der Titel ist «Zusammenrechen». Und «Zusammenrechen», das ist auch das Thema von diesem Buch. Es sind nämlich gesammelte Gedichte und Geschichten auf Walliser Deutsch. André Perler.
90-jähriger kommt der Bernhard Walker dieses Jahr. Sein Leben lang hat er als Tierarzt in verschiedenen Regionen der Schweiz gearbeitet und nebenbei dichtet. Nach seiner beruflichen Laufbahn ist er auch mit zurück ins Wallis gekommen und hat jetzt ein paar Gedichte und Geschichten in einem Büchlein herausgegeben. Es sind zum Teil ganz kurze Gedichte, die in wenigen Worten ein ganzes Leben zusammenfassen. Es liest Priska Delberg.
Bei uns daheim. Schick schirrend und wabbend und battend und strabbend. Ein ganz liebes, langes Labo.
Eines der grossen Themen in diesem Büchlein ist die Erinnerung an früher. Da gibt es zum Beispiel Texte über einen Vater, der nebenberuflich Steuereintreiber war, oder über einen ungewöhnlichen Pfarrer. Neben den Erinnerungen lernt man in einem langen Leben auch die eine oder andere Lebensweise haben.
Zungenschlag. Abo, abo, er hat die Sello, alle flotte Stunden und Zello. Muck spürt's da gehen, muck spürt's da gehen. Wer kommt denn da noch wirklich draus? Lach doch das Gejuffel ganz lassi, schiess Schlägel zu Biele und die Wecke in die finstere Kellerecke und nimm dir noch ein Glas Wein.
Das andere grosse Thema neben dem Blick zurück ist quasi der Blick gegen vorne, der Blick auf das Äuterkommen. Das Gedicht auf der allerletzten Seite hat mir besonders berührt.
Ein Abut. Die Radine Ritschkund und Rattrund im Kopf wie im Ossied und der Küchentopf. Die Schrauben im Stubje, die gewackelnd und einmal eins zahlen, die klapprund. Was geht auch mit mir noch alles? Wer hilft mir im Falle des Falles?
Wenn nicht mehr alles ganz so flink und reibungslos geht wie in jungen Jahren, dann fängt man sich einfach Gedanken machen. Mir dünkt, diese Gedanken hat Bernhard Walker besonders schön eingefangen.
Das Buch «Zusammenrecho, Spruchini und Zelleto» von Bernhard Walker, hoffe, ich es richtig gesagt, ist übrigens im Rotten Verlag rausgekommen. «Zusammenrecho, Spruchini und Zelleto» von Bernhard Walker.
Wie kommt das Kebelkacheli, das Kebelkuchikästli, was für ein frecher Kebel ist das? Ich sehe im Kebelkuchikästli.
Kästli such ich's kein Buch kocheli, doch nie was hat der frech, ich einfach dich dabei. Schon seit alter Zeit ist der Schweizer doch ein Mensch, wo am Butzo und am Rümo und am Ordnung machen kennst. Find er etwas nicht, macht er grad einen Zürenstein und ruft Sterne fünfe, aber nein. Wie kommt das Kebuchacheli, das Kebuchuchichäschli? Was für ein frecher Keb ist das ich zieh? Im Kebuchuchichäschli such ich das Kebuchacheli, doch nie was hat der freche Keb, ich denk dabei. Wer kennt Schweizerisch, hat's manchmal wirklich schampar schwer. Und drum möchte jeder Schwätz so, also wer ein Schweizer wär. Doch als Eckenoss kommt einen um richtig an, wenn er ohne Fehler sagen kann. Wie kommt das Kebuchacheli, das Kebuchuchichäschli? Was für ein frecher Keb ist das ich sieh? Im Kebuchuchichäschli such ich das Kebuchacheli, doch nie was hat der freche Keb, ich denk dabei. Der glatte Keb hat nur noch eins erreicht.
Eins erreicht.
Die Hornung in der Küche ist verkachelt und verküchelt. Das ganze Küchenkästchen hat der Keb und Keb verkeibt.
Ah, wie kommt das Keb und Kacheli, das Keb und Küchenkästchen? Was für ein frecher Keb ist das ich sehe? Im Keb und Küchenkästchen suche ich das Keb und Kacheli, doch nie was hat der freche Keb, ich dich dabei. Kommt das Kebuchacheli, das Kebuchuchichäschli, was für ein frecher Keb ist das ich zieh? Im Kebuchuchichäschli such ich das Kebuchacheli, doch nie was hat der freche Keb, ich dich dabei. Und jetzt ist Kuchichäschli Lied vorbei.
Kuchichäschli Kacheli, kannst du Kuchichäschli?
Michel Villa, vielen bekannt noch als der, der den Song hat gesungen. Der Teufel ist gestorben, wir haben jetzt gehört mit Küchenkästchen hier in der Mundartsendung Schnabelweid. Und wir bleiben hier noch einen Moment im Wallis und kommen zum Briefkasten. Der Roland Zurbriggen von Saas-Almagelden fragt nach dem Wort Füdi. Mit dem meint er jetzt nicht das, was ihr vielleicht denkt, das Hinterteil, sondern eine verkleidete Person an der Fasnacht. Er sagt, im Saastal, da sage ich mir nicht Maschki, sondern Füdi. Und tüge Füdi noch an der Fasnacht. Maschki und Füdi, der Mundartredakteur André Perler, klärt auf.
Maschki und Füdi sind tatsächlich zwei geläufige Walliser deutsche Bezeichnungen für eine verkleidete oder vermummte Person. Für Füdi steht die Bedeutung «vermummter» sogar im Idiotikon, und zwar ausschließlich für das Wallis. Und ja, Füdi hat den gleichen Ursprung wie Füdi oder Fudi für Hinterteil, aber zu dem dann später. Füdi ist nicht nur im Saastal bekannt, wo der Frager Roland Zurbriggen herkommt. In den Dörfern Bratsch und Erschmatt im Bezirk Leuk gibt es die sogenannten Knockerfüdini. Das sind die Rechler, die an der Fasnacht mit Verkleidung und lauten Glocken den Winter verscheuchen. Und den Begriff Füdi, Mehrzahl Füdini, habe ich auch an anderen Orten im Wallis gefunden, zum Beispiel im Lötschental. Ich habe darum eher den Verdacht, dass Maschki und Füdi gar nicht genau das Gleiche bezeichnen, eben ursprünglich. Maschki ist wahrscheinlich ein Lehnwort aus dem Französischen. Masqué bedeutet maskiert. Un masqué ist ein Vermummter oder ein Verkleideter. Laut der Ethnologin Suzanne Schappa, die ein über 400-seitiges Buch über die Oberwalliser Fasnacht geschrieben hat, bedeutet Maschki Mehrzahl Maschkini sowohl eine vermummte Person als auch eine Maske selber. Sie erwähnt auch noch die hübschen Maschkini. Das sind Fasnachtsfiguren, die explizit freundlich aussehen. Und da kommt auch mit Füdi ins Spiel. Ich denke nämlich, dass Füdi ursprünglich nur Lede, also hässliche, grimmige Masken und Maskierte bezeichnet hat. Im Gegensatz zum neutralen Maschki. Wie ich auf die Vermutung komme, im Idiotikon steht, Füdi bezeichne allgemein etwas Hässliches. Das widerspiegelt sich ja auch in der anderen Bedeutung von Füdi, Füdi. So haben die hässlichen Fasnachtsfiguren den Namen Füdi bekommen. Dass man explizit zwischen hässlichen und nicht hässlichen Fasnachtsmasken unterscheidet, das ist nichts Spezielles. Zum Vergleich, bei den Silvesterkläus im Appenzell kommen hauptsächlich drei Sorten Unterschiede. Die schönen, die wüsten und die schönwüsten. Und im Walliser Lötschental gibt es sogar vier verschiedene Sorten von Masken. Die Jacketten, die Maschki, die Fuidini und die Ocini. Die Unterscheidung zwischen dem neutralen Maschki und dem explizit hässlichen Füdi hat sich aber wahrscheinlich in den meisten Walliser Regionen schon vor mehreren Jahrzehnten aufgelöst. Die Ethnologin Suzanne Schappa hat ihr das Buch über die Oberwalliser Fasnacht auf jeden Fall für Füde genau die gleiche Definition wie für Maschke, eine verkleidete Person oder eine Maske. Der Roland Zurbriggen hat ja auch noch gesehen, im Saastal tüge mu an der Fasnacht Füde noch. Das Verb findet man auch bei der Suzanne Schappa mit der schönen französischen Übersetzung «Faire Carnaval». Und auch im Internet habe ich ein paar Belege gefunden für Födino. Zum Beispiel der hier. «Hallo Gotti, ich bin noch am Födino, aber bald komme ich dann wieder zu dir.»
Für dieses Jahr ist die Fasnacht jetzt mal Geschichte, aber nächstes Jahr wird im Wallis sicher wieder fröhlich Födino mit hässlichen und freundlichen Masken. Jetzt haben wir noch Dialektfrage aus dem Kanton Zürich, hier im Briefkasten, genauer von Hombrechtigen. Annemarie Rotenberger schreibt, ihre Mutter habe auch bei den 50er und 60er Jahren gesagt, «Du tust aber wieder zünftig becken.» Wenn sie gehustet haben. Seit ihrer Kindheit haben sie den Ausdruck «Becken für Husten» nicht mehr gehört. Von wo also Becken komme ich, möchte Frau Rotenberger wissen. Die Antwort kommt auch hier vom André Perler.
Da muss ich zuerst ein wenig ausholen. Das Verb «Becken» gibt es in den meisten Schweizer Dialekten. Im Westen und im Osten kommt es eher «Becken» ausgesprochen. Auch «Becken» hat eine ganze Zeile von verschiedenen Bedeutungen. Grundsätzlich hat «Becken» mit der Spitzigkeit von etwas um zu tun. Im Wallis zum Beispiel kann man Becken brauchen für einen Vogel, der im Boden umpickt. Weit verbreitet ist laut dem Idiotikon am Schweizerdeutschen Wörterbuch die Bedeutung «mit spitzem oder schneidendem Werkzeug arbeiten, hacken, hauen». Zum Beispiel kann man Holz mit einem Bieli oder mit einem Messer becken. Das heisst, man tut das Holzstückchen in Form hauen. Becken kann aber gerade auch das Gegenteil bedeuten, dass man etwas mit schlechtem, stumpfem Werkzeug bearbeitet. Es geht in die gleiche Richtung wie Schnäfle. Aber nicht nur Holz kann man becken, sondern etwa im Winter das Eis mit dem Apiko von einem Brunnen wegbecken. Oder wenn wir in den Bereich der Landwirtschaft gehen, den Boden kann man becken, das heisst den Herd auflockern, zum Beispiel für das Giet rauszuziehen. Also picken und hacken in verschiedenen Zusammenhängen, das ist die Grundbedeutung von Becken. Noch im Mittelalter war Becken die süddeutsche Variante von Picken, Picken gewesen. Die beiden Wörter haben also den gleichen Ursprung. Neben der Grundbedeutung «picken», «hacken» gibt es jetzt aber noch ganz viele übertragene Verwendungen vom Verb «becken». Und eine davon ist tatsächlich das Husten, das die Frau Rotenberger dann angefragt hat. «Becken» kann gemäss Idiotikon stossweise «trocken husten» bedeuten. Und diese Bedeutung ist auch fast in der ganzen Deutschschweiz belegt, mit Ausnahme von der Nordwest- und der Südostschweiz. Und im Idiotikon hat er so einen schönen Beleg aus dem Schweizer Mutital dabei. «Ich habe die ganze Nacht müssen becken. Wenn einer den ganzen nuschländigen Tag so becket, so kann man denken, er gehöre den Gucker nicht mehr manchmal. Also wenn jemand so fest hustet, dann lebt er am Weg nicht mehr lang.» Dass man unter Becken neben Pickeln und Picken auch stossweise trocken husten kann verstehen, das hat sehr wahrscheinlich mit der Art des Husten zu tun. Wenn jemand stossweise hustet, dann tönt das ähnlich, wie wenn jemand zum Beispiel auf einem Stückchen Holz umpickelt. Das Hapkere im Berner Oberland hat es noch die Variante «Bäckere» gegeben für stossweise Husten. Die Variante ist sicher eine Abwandlung von «Bäcken». Weitere Synonyme zu «Bäcken» sind «Bätzke», «Bätschke» oder «Bäckse». Wahrscheinlich auch alle etymologisch mit «Bäcken» verwandt. Klar ist, Becken für stossweise Husten kommt heute zwar an Weg nicht mehr von vielen Leuten aktiv gebraucht, aber immerhin noch passiv verstanden, wie die Anfrage von der Frau Rotenberger beweist.
Das ist doch schön, wenn man wieder mal ein bisschen alte, ältere Ausdrücke oder Wörter hört und die vor allem erklärt bekommt. Wenn ihr in diesem Fall eins möchtet erklärt haben, irgendein Dialektwort, das ihr vielleicht schon lange nicht mehr gehört habt, das euch spontan in den Sinn kommt, oder eins, das ihr schon seit eh und je möchtet wissen, was es bedeutet, dann schickt eure Frage ein rund um den Dialekt, und zwar an mundart@srf.ch. mundart@srf.ch. Als nächstes kümmern wir uns um einen Familiennamen Helfer, was der bedeutet, wo er kommt, jetzt geht der Schnabelweit.
Entrest. Schi tanzt im Dunkel und träumt in den Tag. Sucht jede Ausrede, dass Schi sich nicht schuldig fühlt, stell keine Frage. Nicht Nord, nicht Süd, weil Abwehren vergeht. Dreh dich nicht um, es ist vorbei. Was mal ist war, wird nie mehr. Fast noch ein Kind. Ein kleiner Schmetterling, der gedreht wird, fast Sturm und Wind. Nicht ja, nicht nein, weil dir ein Schrei. Spiegelbild. Verschieß Reden nicht mehr als Silber, stellt sich stumm und blind. Nicht Leben und nicht Tod, Lindro, dir in Not.
Ist spontan. Dreh dich nicht um, da fässt ein Fass in der Schnabelweit. Und in der Mundart-Sendung klären wir auch jede Woche die Herkunft von einem Familiennamen. Heute ist der Name Helfer oder auf Hochdeutsch Helfer dran. Der SRF1-Hörer, Roger Helfer, der stellt die Frage nach seinem Familiennamen gerade selber. Die Antwort gibt dann nachher der Idiotikon-Redakteur Martin Graf im Gespräch mit dem Markus Gasser.
Ja, da ist Roger Helfer in Opfelden. Mein Familienname da ist nicht in Ihrem Verzeichnis. Und ich vermute, er ist verwandt mit dem Namen Helfenstein. Ist ein Familienwappen, hat auch ein Elefant mit einer Burg drauf.
Der Roger Helfer vermutet also, sein Name hat etwas zu tun mit dem Namen Helfenstein. Und darauf deutet auch sein Familienwappen, wo ein Elefant und eine Burg drauf sind. Ein Elefant, weil das alte Wort für Elefant ist Helfand und Helfen. Und Stein halt eben, weil es eine Burg ist. Martin Graf, wie steht ihr zu dieser Hypothese?
Das ist eigentlich eine ganz schöne Hypothese, nur kann ich leider nicht so recht daran glauben. Solange es nämlich keinen klaren Hinweis darauf gibt, dass Helfer quasi einfach nur eine Abkürzung ist von Helfenstein, geht das einfach aus sprachlichen Gründen nicht, weil Helfer ist einfach nicht Helfenstein. Ja, das sind verschiedene lange Wörter und verschiedene zusammengesetzte Wörter. Und das mit dem Wappen, das ist halt auch so eine Sache. Familienwappen sind meistens erst etwa im 19. Jahrhundert angefertigt worden, wenn nicht sogar erst später, im 20. Jahrhundert. Streng nach heraldischen Kriterien natürlich, aber vielfach relativ frei mit Assoziationen an Namenklang und häufig eben mit dem Anspruch, aus dem Namen noch das Maximum an Bedeutung oder Bedeutsamkeit rauszuholen. Dabei sind die Namen selber meistens eben viel älter, ein paar hundert Jahre älter sogar, und man kommt eben besser weiter, wenn man nach sprachlichen Belegen aus dem Spätmittelalter sucht, und da ist die Sachlage dann relativ klar. Helfer ist ein altes Friburger Geschlecht, das in Cordast, Courlevent in Fribourg und Lurtigen alt eingesessen ist, und aus dem Kanton Fribourg gibt es auch eben die ältesten Belege für den Familiennamen. Da ist zum Beispiel in Bösingen 1437 ein Hänsli Helfer und 1445 nochmal ein Hänsli Helfer beleidigt. Oder 1555 gibt es einen Christan Helfer und einen Bendicht Helfer, also kein Helfenstein.
Gut, aber was ist denn jetzt ein Helfer? Hat das wahrscheinlich mit Hilfe, mit Helfen etwas zu tun?
Ja, ziemlich sicher schon, weil alle gängigen historischen Wörter und Namenbücher, die verzeichnen für das Wort und auch für den Namen, eine sprachliche Grundlage, die tatsächlich auf dem Wort «helfen» beruht. Allerdings ist damit eher ein spezieller Helfer gemeint, nämlich der sogenannte Pfarrhelfer oder Pfarrhelfer. Das ist ab dem 13. Jahrhundert und in der Schweiz dann besonders ab der Reformation ein amtlich angestellter Assistent von einem Pfarrer gewesen. Das konnte ein Diakon sein oder auch ein Vikar oder auch ein zweiter, ein nebenamtlicher Pfarrer. Das war eine nicht ganz unwichtige Person gewesen. Daran erinnert heute zum Beispiel noch die Prächtighelferei, zumindest in Zürich in der Altstadt. Helfer hat es aber auch in anderen Berufszweigen, anderen Berufsgattungen gegeben. Zum Beispiel haben Lehrer Helfer gehabt, Bierbrauer, Müller, Steinmetzen. Aber im Wesentlichen steckt eben wahrscheinlich hinter dem Helfer wirklich meistens, wie gesagt, der Pfarrhelfer, der Assistent von einem Pfarrer.
Helfer hat also trotz dem Familienwappen nichts mit Elefanten zu tun, sondern eher mit jemandem, der einem Pfarrer zur Hand gegangen ist. Das war es von der heutigen Schnabelweit. Nächste Woche gehen wir den Kanton Solothurn und auf Afrika. Es geht um einen Privatdetektiv, George Kaufmann, der von einer eleganten Dame einen Auftrag annimmt. Und das hier sind seine Gedanken, die er sie zum ersten Mal hat gesehen.
Schuhe vom Balli, schöne Pumps, dezent schwarz, DPS könnte vom Gucci sein, auch sehr dezent, in Anthrazit, weisses Blusli. Das Frisur ist auch ziemlich neu und nicht ganz günstig gewesen, guter Kurzhaarschnitt mit ein bisschen Mesh. Das mit Make-up hat sie auch im Griff. Was mag die sein, denke ich, etwa 40? Ja, schau hier, das Cartier-Uhrli, das hat denke ich, auch etwa 12 gekostet. Gute Figur, tolle Frau mit Geschmack, aber kalte Augen hat sie, knutschblau wie ich.
Der Franz Kohler hat ein Krimi im Solothurner Dialekt geschrieben, der zum Teil zu Ghana spielt. Wir stellen euch die Geschichte vor, nächste Woche in unserer Mundart-Sendung Schnabelweit, Donnerstagabend am 9 Uhr.
Circa vor einem Monat war. Ich laufe auf der Strasse und an mir vorbei ein Mädchen mit wunderschönem, blondem Haar. Sie kommt mir wie bekannt vor. Ich weiss einfach nicht, was sie soll tun. Ich weiss nur eins, sie hat mir den Grimm. Und ich weiß nicht wie. Take you away.
Es ist schon ziemlich lang.
Und ich weiß nicht wie. Sie hat mich müssen verlassen.
Ich hat ihn müssen verlassen.
Ich kann's nicht verstehen.
Oh, du kannst nicht verstehen.
Dass sie hat müssen gehen.
Dass ich hab müssen gehen.
Warum hättest du müssen gehen? Mädchen, hat mir zu gehen.
Donnerstagabend nach der Mundartsendung «Schnabelweit». Die Redaktion für diese Stunde hat heute Abend André Perler. Am Mikrofon wünscht euch der Stefan Siegenthaler. Weiterhin einen guten Donnerstag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.